Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Tag 2 läuft der US Open. Wir sind mitten in den Matches. Gerade spielen Tatjana Maria und Jan-Lennard Struff aus deutscher Sicht. Das sind die ersten beiden Spielerinnen und Spieler, die laufen. Aber wir müssen über das, was letzte Nacht noch passiert ist und das, was am heutigen Tag passiert ist, reden. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von Chip and Charge zu den US Open. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Du hast den Schlaf der Gerechten geschlafen, als heute Morgen etwas passiert ist, was so nicht ganz so häufig passiert. Daniil Medvedev ist, können wir sagen, ausgerastet und hat sich auch nicht wieder beruhigen lassen. Wir müssen natürlich darüber sprechen. Er hat gegen Benjamin Bonzi in 5 Sätzen verloren. Das alleine wäre schon eine Nachricht wert, weil er in dieser Saison ein einziges Grand Slam Match jetzt gewonnen hat und insgesamt bei 1-4 steht. Aber wie er es verloren hat, das ist die ganz große Geschichte. Ich erzähle nochmal für die, die unter einem Stein lebten und das bis jetzt noch nicht mitbekommen haben. Es war Matchball für Benjamin Bonzi. Er hat den ersten Aufschlag ins Netz gesetzt und dann kam auf einmal aus dem Nichts, aus der Tiefe des Raumes, kam ein Fotograf und wollte von der Ecke des Platzes nochmal in die Mitte, da wo eigentlich die Fotografenplätze sind, und ging über den Court. Und das hat der Schiedsrichter Greg Allensworth gesehen und hat gesagt, Junge, bist du hier hoffentlich bald runter vom Court? Und dann hat das so 3-4 Sekunden gedauert und dann hat er gesagt, 2 neue Bälle. Und das hat einen bis dato schon stark erregten Daniil Medvedev, der aufgrund seiner Leistung stark erregt war, so aus der Fassung gebracht, dass der das Publikum angestachelt hat, das dann 6 Minuten lang nicht in irgendeiner Weise sich beruhigen wollte, Greg Allensworth durchbeleidigt hat und dann Benjamin Bonzi die 2 neuen Bälle bekommen hat, den Matchball nicht verwandelt hat und es dann noch in einen 5. Satz ging. Dann hat es Benjamin Bonzi gewonnen. Aber bis dahin hat sich Daniil Medvedev von seiner ich möchte jetzt nicht schon in die Wertung gehen, aber von meiner Einsicht nach, von seiner allerhässlichsten Seite gezeigt. Wie hast du das gesehen?
Naja gut, ich glaube, alle wussten doch, wo du hingehen würdest jetzt. Aber lass mich mal noch 2-3 Sachen ergänzen. Im Gegensatz zu dir habe ich das Match nicht gesehen, habe jetzt aber eben diese 7-Minuten-Szene gesehen und würde gerne noch 1-2 Ergänzungen machen. Also das Erste ist natürlich mit dem Fotograf absolut kurios. Wenn ich es jetzt bei Ben Rosenberg richtig gelesen habe, ist er auch der Anlage verwiesen worden. Das
hat
tut mir für ihn sehr leid.
Akkreditierung entzogen bekommen, ja.
Das tut mir für ihn sehr leid, aber war jetzt natürlich auch selten dämlich, wenn wir ehrlich sind. Ja. Dann geht Medvedev hin zu Greg Allensworth. Zu dem müssen wir auch kurz sagen, der ist unter enormem Beschuss von einigen ATP-Spielern. Angefangen damals mit Riley Opelka in Dallas. Und der hat halt auch irgendwie das Pech, der sitzt immer bei sowas im Stuhl. Man kann mittlerweile davon ausgehen, wenn irgendwas passiert, Greg Allensworth sitzt da und guckt ein bisschen belämmert. Und daher war er in Anführungszeichen ein einfaches Opfer für Medvedev, weil der hat dann ordentlich draufgeschossen und hat sich auch absolut daneben genommen, hat ungefähr für 2,5 Minuten gestritten, ist dann wiederum zurückgegangen, hat dann, man kann es zumindest auch so lesen, gesagt, ja, jetzt okay, Publikum wieder runter. Publikum hat aber natürlich Spaß, hat weitergemacht. Und Benjamin Bonzi ist an die Linie gegangen, hätte auch die Möglichkeit gehabt, einfach durchzuservieren. Er hatte ja immer noch Matchball. Er kann ja einfach einen ersten Aufschlag reinsetzen, aus die Maus. Wartet aber, bis sich das Publikum beruhigt. Und das Publikum sieht das aber, glaube ich, als weiteres Anstacheln und macht weiter und weiter und weiter. Und so ist hier in dieser Situation wirklich, also ist ja eine absolut kuriose Situation, dass sie passiert ist. Und das eine ist wirklich zum anderen gekommen. Und so haben sich dann eben diese ja wahrscheinlich relativ historischen 7 Minuten entwickelt mit den einzelnen Aspekten, die wir uns jetzt auch nochmal angucken können.
Ja, also diese 7 Minuten sind ja das eine. Wie Medvedev dann danach agiert hat, dann auch noch während des Spiels, hat Bonzi nachgeäfft, hat obszöne Gesten gebracht etc. Das ist alles etwas gewesen, wo ich, der eigentlich kein Problem mit Entertainment hat, wenn es so ein bisschen böses Blut zwischen Spielern gibt oder Spielerinnen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Das ist alles in Ordnung. Womit ich dann, und da bin ich dann auch schon wieder in der Wertung, womit ich wirklich ein großes Problem habe, ist, dass sich Medvedev überhaupt nicht beruhigen ließ. Und dann das On-Court-Interview von Bonzi, da hat er dann auch nochmal seinen Schläger zerstört etc. Hat hinterher dann gesagt, er sei an nichts schuld gewesen und seien die Zuschauer gewesen und er habe doch die Zuschauer geliebt und so weiter. Ich fand diesen Auftritt von Bonsie peinlich. Ich fand es allerdings auch nicht gut, wie Greg Ellensworth diese Situation gemanagt hat, weil irgendwann hätte er gerade bei den Beleidigungen hätte er eine Verwarnung geben müssen. Und und am Ende habe ich sogar so ein bisschen Sorge gehabt um Daniil Medvedev, weil er sich überhaupt nicht mehr beruhigen ließ. Das war etwas, was mich dann auch noch beschäftigt hat, wo ich gedacht habe, irgendwann muss doch jemand mal runterkommen von so einem Empörungslevel.
Ja, du hattest gesagt, Bonsi war peinlich, aber es war Medvedev, ne?
Ja, Entschuldigung. Ja. Mhm.
Bonsi hat es, glaube ich, unklug gemacht. Ich hätte an seiner Stelle wirklich klar, ich stand da noch nie, aber ich hätte einfach durchserviert. Was soll's denn? Also schiefer als schief hätte es nicht gehen können. Mhm. Aber um noch kurz ein, zwei der Details zu ergänzen, also der dritte Satz, also Medvedev fährt dann den Matchball ab, der vierte Satz geht dann und der dritte geht an ihn, der vierte sogar mit 6-0, dann holt er sich sofort einen Break, sieht aus, als wenn die Nummer gezogen hätte und er locker durchgeht. Bonsi kommt ins Match wieder rein, gewinnt das am Ende auch, weil, und das hat dann ja nochmal zum Kuriosität und Drama beigetragen, wenn wir da auf einmal Krampf in der Hand hatte. Und sich das Publikum daran, glaube ich, auch nochmal köstlich amüsiert hat. Und dann hast du ja schon die Szene beschrieben, wie er einfach nach dem Match sitzen geblieben ist, obwohl ja eigentlich dann das Interview mit dem Sieger gemacht wird. Und dann hat er eben seine Schläger zertrümmert und sich nachher recht zynisch in die PK reingesetzt. Und was mir so in den Kopf gekommen ist, er hat uns hier so ein bisschen Serena gegeben, ne? Serena ist für mich immer dahingehend eine Lieblingsspielerin gewesen, um über sie zu schreiben, als ich noch über Tennis geschrieben habe, weil einfach immer was passiert ist, immer was los war. Es war immer mal wieder nah an der Grenze. Es war ein paar Mal, gerade auch bei den US Open, über die Grenze hinweg, gerade wenn sie sich mit Schiedsrichtern angelegt hat. Und bei Medvedev, wir haben jetzt ja einige Male über ihn gesprochen, hat sich sehr offensichtlich viel angestaut und er zeigt im Moment auf dem Court seine schlechtesten Seiten. Und ich war auch etwas überrascht, weil er normalerweise im PKs sich dann beruhigt hat und dann auch einsieht, wenn er was falsch gemacht hat. Da ist er eigentlich immer, der steht zu seinen Fehlern, da ist nichts gekommen. Vielleicht hat er sogar kurz überlegt, ob er zurücktritt. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er jetzt doch mal eine kleine Pause macht, um nachzudenken, was hier und generell alles falsch gelaufen ist.
Ja, es ist ja ein bisschen was falsch gelaufen und wir haben darüber gesprochen, seine sportliche Situation ist nicht gut. In Wimbledon hat er nicht gut gespielt, er hat nur dieses eine Turnier in Halle gehabt,
in Wimbledon gegen Bonsi verloren.
Genau, hat da während des Spiels dann auch noch gesagt, der Typ könnte jeden Tag so spielen und spielt nur einmal im Jahr so und jetzt hat er es ein zweites Mal geschafft. Es passiert natürlich auch sportlich in der Karriere von Daniil Medvedev einiges. Also es ist ja im Moment so dann auch, dass er wahrscheinlich auch realisiert, dass er mit dieser Art von Tennis, auch mit zum Beispiel jetzt 15 km/h weniger beim Aufschlag, weil seine Schulter nicht mehr so richtig funktioniert und weil er mit seiner Vorhand nicht mehr so durchkommt wie früher, dass das vielleicht einen endlichen Rahmen hat, dann auch in der Weltspitze zu bleiben. Und vielleicht ist dann dieser Frust dann irgendwie in dieser Form dann entladen. Aber mich machte die Vehemenz, machte mich fast ein wenig erschrockener während dieses Morgens. Ich habe heute Morgen noch ein anderes Match kommentiert und da habe ich gedacht, das ist von Jessica Pegula. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich es mal anschalten, weil ich hörte nur und las immer nur davon, dass da was Großes passiert. Und dann bin ich noch ein bisschen wach geblieben. Das war ein Fehler von mir, aber also ich glaube, er wird eine große Sperre bekommen. Ich glaube, er wird jetzt auch eine Pause machen, das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass er zurücktreten wird, aber das war ein tatsächlich Tiefpunkt. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie den Spießer geben und sagen, hier Tennis muss die ganze Zeit so wie zwischen Rafael Nadal und Roger Federer sein. Das will ich gar nicht. Ich mag auch ein bisschen Trollerei, als Medvedev 2021 sich mit den Zuschauern eingelegt hat. Das habe ich geliebt. Das fand ich fantastisch. Aber das heute Nacht, da hat er Greg Ellensworth Volley genommen, da hat er Benjamin Bonsi dann auch noch zwischendurch Volley genommen. Und das fand ich, das ging dann zu weit.
Tja, und jetzt stell dir vor, dieser Fotograf wäre nicht auf den Court gekommen. Ja.
Dann wäre das alles gar nicht passiert. Wir hätten nichts zu reden gehabt, außer dass wir über eine sportliche Krise von Daniil Medvedev gesprochen hätten.
Tja.
Ich hab mit zwei Kollegen gesprochen, zwei deutschen Fotografenkollegen, die kannten ihn nicht. Das muss ein lokaler Fotograf gewesen sein. Der hat seine Schuld relativ schnell eingesehen. Und ich glaube, der hat letzte Nacht nicht geschlafen, der schläft heute Nacht auch nicht gut. Aber eins noch gerade. Die Regel oder dass Greg Ellensworth zwei neue gegeben hat, die ist relativ gang und gäbe. Weil immer, wenn es ein Let gibt, wenn ein Ball reinfällt oder wenn ein, wenn irgendwie eine Tüte aufs Spielfeld kommt, gibt es nochmal zwei neue.
Jein. Also ich glaube, es ist eine Kann- und nicht Muss-Regel.
Genau. Ja.
In den meisten Fällen wird sie gegeben, hätte es nicht machen müssen, hat es aber hier gemacht. Und ich glaube, wir können, um es dann irgendwie abzuschließen, halt nochmal unterscheiden, dass Medvedev da ein bisschen Drama macht, ist okay. Also ganz ehrlich, kaum jemand, der sich in der Weltspitze bei Damen und Herren befindet, kennt nicht ein paar Tricks, um irgendwie aus Situationen rauszukommen, die nicht gelaufen sind.
Ja.
Und in der Geschichte gibt's ganz wenige Tennisprofis, die nicht sowas probiert hätten. Da ist alles okay. Dass er da irgendwie ein Spektakel draus macht, auch okay. Was nicht okay ist, ist halt seine Wortwahl gegen Alan Suarez. Und dass er uns hier den Riley Opelka gibt, ist auch nicht okay. Ich glaube, dafür ist er eigentlich reflektiert und pfiffig genug. Und ja, mal schauen, wann wir das nächste Mal über ihn sprechen.
Ja, da bin ich dann auch sehr gespannt. Also, das mussten wir jetzt nochmal besprechen und wir haben heute sehr viel Hörerinnen und Hörerpost bekommen, was dieses Thema angeht und gleich noch ein zweites Thema. Da haben sehr viele Menschen an dich gedacht, Philipp. Eins noch gerade, Novak Djokovic hat letzte Nacht sein erstes Rundenmatch gewonnen mit 6:1, 7-6, 6-2 gegen Lennart Tien. Wenn man nur das Ergebnis sieht, dann würde man sagen, ja, das war eine solide Nummer von Djokovic, aber im zweiten Satz hatte er körperliche Probleme, konnte zwischendurch nicht so richtig atmen und er sagte hinterher in der Pressekonferenz, ja, im zweiten Satz ging es eigentlich für mich darum, nur zu überleben. Da bin ich sehr gespannt. Erstes Match seit Wimbledon. Er scheint nicht zu 100% fit zu sein.
Naja, und er gibt uns ehrlicherweise natürlich den Teilzeitprofi, ne?
Ja.
Also seit Wimbledon, sobald wir wissen, nicht verletzt gewesen, sondern nur nicht gespielt. Mhm. Auch zu anderen Zeiten in diesem Jahr nicht so regelmäßig, oder das stimmt gar nicht. Er hat das Sunshine Double seit Ewigkeit mal mitgenommen, aber dann zum Beispiel auch wieder klassisch ausgesetzt zwischen dem French Open und Wimbledon und hat dann ja hier auch noch eine Rede gehalten zu den Masters-Turnieren. Kein Fan von. Ärgert sich, dass die anderen Topspieler nicht gegen aufgestanden sind. Kann ich auch seine Position verstehen. Hat uns de facto mitgeteilt, dass er keinen Bock drauf hat und das, glaube ich, nur noch in Ausnahmefällen machen wird, dass er bei den Turnieren antritt. Und ja, dann ist sowas hier der Preis. Und es wäre überraschend, wenn er wirklich weit in diesem Turnier kommt. Vielleicht spielt er sich rein, aber es ist irgendwie für mich nicht vorstellbar. Irgendwer wird ihn wahrscheinlich in eine physische Partie reinzwingen, aus der er dann so leicht nicht mehr rauskommt.
Djokovic trifft in der zweiten Runde auf Zachary Swider. Der hat gegen Jean-Bob Pirosch gestern Abend dann noch gewonnen in 3 Sätzen. Cameron Norrie hat sich heute gegen Sebastian Korda durchgesetzt. Jetzt bleiben wir mal gerade bei den Herren. Mit 7:5, 6:4 führte er. Da musste Sebastian Korda zum wiederholten Male aufgeben. Sebastian Korda kommt einfach nicht auf die Füße, was seine Fitness angeht. Und Cameron Norrie trifft etwas überraschend auf Francisco Comesaña. Der hat gegen Alex Mickelson in 4 Sätzen gewonnen. Alex Mickelson, wenn Plan A nicht funktioniert, kann er nicht weiter buchstabieren.
Ja, trotzdem eigentlich eine enttäuschende Niederlage.
Ja.
Also Mickelson dominiert den ersten Satz, auch weil bei Comesaña überhaupt keine Quote reinkommt. Und am Ende gewinnt es Comesaña dann in 4 Sätzen, hat aber am Ende nur 2 Punkte mehr. Alle Statistiken sind quasi gleich, aber Comesaña gewinnt die wichtigeren Punkte. Und Mickelson hat auch in diesem Jahr wieder ein paar richtig gute Turniere gehabt, wo er mit diesem Plan A Tennis sehr überzeugen konnte und trotzdem jetzt beim sicherlich mit Abstand wichtigsten Turnier für ihn bricht er dann doch so ein und ist halt überhaupt nicht effizient und verliert gegen jemanden, der kein überragender Hardcourt-Spieler ist. Also das würde ich schon unter enttäuschende Niederlage abheften für Mickelson.
Das müssen wir unter enttäuschender Niederlage abheften. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist keine gute Niederlage für ihn. Auf jeden Fall, Francisco Comesaña steht jetzt in der zweiten Runde. Siso Bergs hat gegen Jason Zhang gewonnen mit in 3 Sätzen mit, Entschuldigung, jetzt habe ich es verloren, 6-3, 6-4, 6-3. Und er trifft jetzt auf Jack Draper. Der hatte etwas mehr Mühe als nötig gegen Federico Agustin Gomez. 6-4, 7-5, 6-7, 6-2. Über Jack Draper wissen wir, dass er mit diesen Temperaturen und mit der Luftfeuchtigkeit nicht gut klarkommt. Das haben wir letztes Jahr dann auch gesehen. Trotzdem hat er das Halbfinale erreicht. Dass er jetzt hier in dieser ersten Runde schon so arbeiten muss, das wird ihm nicht gefallen haben.
Ja, und auch er hat ja ewig nicht gespielt. Seit Wimbledon nicht, ist verletzt gewesen, ist mit mindestens einem Fragezeichen hier reingekommen. Heute war, würde ich sagen, der stabilere Spieler, hat ganz gut aufgeschlagen, hat wesentlich weniger Fehler gemacht als Gomez, der natürlich auch wusste, dass er angreifen muss. Draper war noch ein Stück entfernt von dem, was wir im Frühjahr gesehen haben, wo er der drittbeste Spieler auf der Tour war, wo diese Mischung aus super Vorhand und starkem Serve und Gegner wegdrängen halt wirklich schwer zu besiegen war. Davon ist er noch ein Stück entfernt. Vielleicht kann er sich da im Laufe des Turniers reinspielen, aber ich bin schon ein bisschen skeptisch bei dem, wie es jetzt in den letzten Wochen für ihn gelaufen ist.
Adam Walton hat gegen Hugo Humbert gewonnen. Da haben wir vorher schon gesagt, Hugo Humbert ist komplett vom Gleis gefallen. 4 Sätze für Adam Walton, der trifft jetzt auf Coleman Wong, der hat gegen Alexander Kovacevic in 3 Sätzen gewonnen. Gucken wir noch ein paar weitere Ergebnisse. Dann müssen wir einfach über ein Ergebnis sprechen, über Joao Fonseca. Der hat gegen Miomir Kecmanovic mit 7-6, 7-6, 6-3 gewonnen. Auf einem größeren Platz, viele brasilianische Fans. Er ist ja nun wirklich jemand, der die ganz vielen Tickets dann auch für Südamerikaner verkauft. Und er hat mit 7-6, 7-6, 6-3 gewonnen und auch das wäre eigentlich nicht unbedingt der Rede wert, aber Fonseca auch er hatte mit den Bedingungen zu kämpfen, musste sich zwischendurch übergeben und danach ging es deutlich besser. Das kenne ich von früher, aber nicht vom Sport.
Nee?
Nee.
Möchtest du ausführen?
Von anderen Gelegenheiten.
Ja, ich meine, am Ende stehen trotz aller Probleme sehr solide Zahlen bei Fonseca, auch besser als bei vielen anderen. Also es ist definitiv, das kann man jetzt schon sagen, ein Turnier der Unforced Errors. Und er hat 32 gemacht, relativ viel, aber hat 51 Winner geschlagen, ohne jetzt überragend beim Aufschlag zu sein. Und das setzt ihn schon ab von vielen Performances, die wir heute gesehen haben. Diese Fähigkeit halt von der Grundlinie wirklich auf den Winner zu gehen. Und Kecmanovic ist jemand, der gut im Antizipieren ist, der viel zurückbringt, also den so auszumanövrieren, das ist schon ansprechend. Und er hat jetzt in diesem Jahr 4-mal die erste Runde bei Grand Slams gewonnen, ist danach aber häufig nicht wirklich viel weitergekommen. Also gucken wir mal, was das jetzt bedeutet, aber er deutet zumindest weiterhin sein Potenzial an.
Zweite Runde jetzt gegen Thomas Machatsch, der gegen Luca Nardi ganz sicher in 3 Sätzen gewonnen hatte. Ansonsten haben wir nicht viel Spektakuläres erlebt an diesem Tag. Raphael Collignon aus Belgien, der bringt seine Saison weiterhin in eine richtige Richtung. Der hat gegen Daniel Elahi-Galan noch in 3 Sätzen 3x 6-4 gewonnen. Martin Damm, der Sohn von Martin Damm, der in den 90ern gespielt hat, hat gegen Darwin Blanche gewonnen mit 6-3, 6-4, 6-4 und ein alter Bekannter hat sich mal wieder gemeldet. Lloyd Harris in 3 Sätzen gegen Sebastian Baez gewonnen. 6-3, 7-5, 6-4. Lloyd Harris auch eher mit ganz vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt in den letzten Jahren. Trifft jetzt auf Taylor Fritz. Ist eine schöne Belohnung für ihn mal wieder.
Ja, und Baez hat seit der Südamerika-Tour 7 Matches gewonnen. Davon waren 3 oder 4 in Bukarest. Es läuft überhaupt wieder gar nicht zusammen. Und Harris war länger verletzt gewesen, hat sich jetzt für 2 Grand Slams qualifiziert. Ihm gelingt nicht so richtig die Konstanz. Die großen Matches haut er noch raus, aber auf der Tour hat er sich noch nicht wieder richtig etabliert. Und er könnte natürlich irgendwie mal einen großen Lauf gebrauchen. Den wird es hier nicht geben, da bin ich mir relativ sicher. Aber vielleicht gelingt ihm noch was bei den Hallenturnieren, zum Beispiel in Europa dann im Herbst.
Das waren die Ergebnisse bei den Herren. Momentan führt Jan-Lennard Struff nach erstem verlorenen Satz, den er mit 6-3 verloren hat, mit 6-5 im zweiten. Maria Sakkari hat den ersten Satz gegen Tatjana Maria gewonnen mit 6-3. Erst zweiter Satz führt Tatjana Maria mit 1-0. Deswegen kommen wir jetzt auf die Ergebnisse bei den Frauen zu sprechen, die wir heute schon besprechen können. Und da haben wir ein Ergebnis dabei und da haben wir tatsächlich relativ viel Post bekommen und Mitteilungen bekommen. Madison Keys ist ausgeschieden in der ersten Runde gegen Renata Sarasua. 7-6, 6-7, 5-7. Das war am Ende ein sehr zähes Ring. Madison Keys hat mit 7-6 und 3-0 geführt. Der Tiebreak des ersten Satzes war geradezu absurd. 12-10 ging der für Keys aus. Und im zweiten Satz hatte man bei 3-0 das Gefühl, ja gut, jetzt hat es rauf und sie wird das jetzt gewinnen. Aber 88 Unforced Errors waren dann, ich sag mal, 25 zu viel. Und Sarasua hat ein Tennis gespielt, worauf meiner Meinung nach Madison Keys mit Power antworten wollte. Und sie hat dann den Ball immer 1,5 Meter zu weit gespielt. Und das ist eine ganz große Enttäuschung. Eine der großen Favoritinnen ist ja ausgeschieden und dein Standardtipp ist aus.
Ja, und ich meine, Sarasua hat das mit 8 Winnern erledigt. Was waren es, 3 Stunden?
Ja.
Also 3 Winner pro Stunde, alle 20 Minuten einer. Ja, ist auf jeden Fall eine große Überraschung. Ich glaube, man konnte sie vorher jetzt recht zu den Favoritinnen mitzählen. Sie hat wirklich die ganze Zeit ihre Grundschläge nicht unter Kontrolle bekommen. Wenn es bei Keys richtig schlecht läuft, dann ist die Vorhand ein Problem. Wenn sie da dann reingeschickt wird, auch nur mit schon ein bisschen Tempo, dann fängt sie an, Probleme zu haben. Das war heute wieder mal so ein Fall. Man kann sagen, es ist beeindruckend, dass sie im Match drin geblieben ist und nicht die Nerven weggeschmissen hat, obwohl sie so viele Fehler gemacht hat. Aber es ist dann trotzdem ein Match, das sie gewinnen musste. Und hätte mir einen Fall hier vorstellen können, sie holt hier, weiß ich, wirklich einen großen Erfolg, lass es ein Finale oder den Sieg sein und tritt dann ab. Ich glaube nämlich nicht, dass wir sie noch 3-4 Jahre auf der Tour sehen. Das ist jetzt erstmal abgeblasen und bin gespannt, wie es jetzt für sie weitergeht in den nächsten Monaten und Jahren.
In den nächsten Monaten ja schon. Es fängt ja jetzt, fängt ja eigentlich die Vorbereitung auf die Australian Open 2026 an. Sie wird nicht diesen Druck spüren von früheren Jahren, das kann ich mir schon vorstellen. Und trotzdem möchte sie wahrscheinlich gerne diesen Titel so gut es geht verteidigen. Und
sie will natürlich bei den WTA Finals was reißen.
Ja, genau.
Also man kann gespannt sein. Für Sarasua natürlich eine total coole Geschichte. Das, was wir heute gesehen haben, ist sie in Reinform. Weiß einen Spin zu benutzen, weiß einen Slice zu benutzen, weiß Gegnerinnen zu bewegen. Meistens reicht's nicht, weil ihr dann irgendwie doch die Power fehlt. Aber heute war es auf jeden Fall genug.
Renata Sarasua trifft auf Diane Paris. Die hat heute eine Karriere beendet, und zwar die von Petra Kvitova. Kvitova hat natürlich schon angekündigt, dass sie nach den US Open zurücktreten wird, hat wahrscheinlich nicht mehr ganz so trainiert wie in früheren Zeiten, war zu keinem Zeitpunkt in der Lage, ein konkurrenzfähiges Match hier aufzustellen. Am Ende steht es ein 6:1, 6:0 für Diane Paris. Petra Kvitova, 31 Titel hat sie auf der WTA-Tour gefeiert. Sie hat 2 Grand Slams gewonnen, sie war die Nummer 2 der Weltrangliste und, ich habe es auf Blue Sky schon geschrieben und auf Threads, 34 Mal hat sie den Fed Cup gewonnen.
Ja, und ich meine, du hast 31 Titel angesprochen. Sie hat auch nur 31% der Aufschläge oder Punkte hinterm Aufschlag gemacht und gefühlt waren auch nur 31 Zuschauende da. Mhm. Das war ein bisschen schade. Es war versteckt, ging irgendwie total unter. War fand ich jetzt schon eher schade. Sie waren natürlich nicht mehr konkurrenzfähig. Das hat man jetzt wirklich gesehen. War dann noch zu Tränen gerührt, war, glaube ich, auch ein bisschen nervös. Und es war keine oder sicherlich eine der schwächsten Leistungen, die wir von ihr gesehen haben. Ich denke fast in ihrer Karriere. Und Paris ist dann natürlich auch mit ihrer Mischung aus Konstanz und den Gegnerinnen das Leben durch Tempowechsel schwer machen, die am wenigsten perfekte Gegnerin, die es gab.
Also Diane Paris trifft jetzt auf Renata Sarasua. Eine zweite Karriere wurde heute auch beendet. Und das war die von Caroline Garcia. Die hat gegen Kamila Rachimova 4-6, 6-4, 3-6 verloren. Hat nochmal einen großen Kampf aufgeboten. War bei 3-5 im dritten Satz, hatte sie dann nochmal Breakbälle und war kurz davor, das Match vielleicht sogar noch drehen zu können. Aber am Ende steht das 6-3. Auch sie wurde verabschiedet. Auch sie wurde auf einem Nebenplatz verabschiedet. Auch sie hatte eine richtig gute Karriere. Sie war zwischendurch die Nummer 4 mal der Welt. Hat 11 Titel in ihrer Karriere gewonnen, hat 2 Grand Slams im Doppel gewonnen. Auch sie kann, glaube ich, sehr zufrieden auf ihre Karriere zurückschauen, auch wenn sie bei den French Open nie das Ergebnis hatte, was sie sich vielleicht gewünscht hätte.
Ja, und dafür immerhin hier mal das Halbfinale erreicht und die WTA-Finals gewonnen. Und ich würde sagen, auf der Zielgeraden noch relativ viel aus ihrer Karriere gemacht. Das sah ja auch nicht immer so aus, war so ein klassisches Tennis-Wunderkind, bei dem es dann aber echt ziemlich lange bis zum Durchbruch gedauert hat. Dann hat sie so in ihren späten 20ern für sich einen Weg gefunden, hat's durchgezogen und es ist wahrscheinlich eine Karriere, von der irgendwie 95% auf der Tour träumen, das alles zu erreichen, die Kohle mitzunehmen, die Erfolge, die Aufmerksamkeit. Und auch hier war es ein bisschen schade, wie wenig Leute da waren. Und trotzdem würde ich sagen, war das ein würdevoller Abschied. Das ist ja eigentlich ganz gut gelungen. Man hat gesehen, dass ihr vieles fehlt, was sie noch vor ein paar Jahren hatte und dass die richtige Zeit ist, aufzuhören. Aber sie hat sich auf jeden Fall teurer verkauft als zum Beispiel Quitor.
Ja, und sie hat ja auch gesagt, dass sie eigentlich mit allem im Reinen ist, was mit ihrer Karriere gewesen ist, beziehungsweise dass sie jetzt dann auch aufhören kann. Das waren die zwei Karrieren, die beendet worden sind. Eine Karriere, die gerade erst angefangen hat, hat heute allerdings einen ziemlich harten Ausgang genommen. Und das war die von Victoria Mboko. Die hat heute verloren. Und wir haben vorher dieses Match schon angekreidet. Wir haben vorher schon gesagt, oje, das ist die brutalst mögliche erste Runde für Victoria Mboko. Sie traf nämlich in der ersten Runde auf Barbora Krejcikova. Und Krejcikova hatte in den letzten Monaten und auch Jahren mit Verletzungen zu kämpfen. Und trotzdem, wenn sie gut drauf ist, wenn sie ihr bestes Tennis spielt, dann ist sie eine gefährliche Gegnerin. Und gerade für jemanden wie Mboko, sie hat die Slices, sie hat so viele Variationen, so viele Möglichkeiten. Und die hat sie heute ausgepackt. Und Mboko hatte keine Chance beim 3-6-2-6. Hatte ein schwer getapetes Handgelenk, da müssen wir vielleicht nochmal drauf achten, ob das in irgendeiner Weise einen Einfluss hatte. Aber trotzdem, das war enorm souverän von Krejcikova.
Ja, und das Handgelenk dürfte auf die Verletzung aus Montreal zurückgehen. Genau. Da wurde sie ab dem Halbfinale behandelt, hat dann auch sofort danach Cincinnati abgesagt, war exakt das Handgelenk. Hoffen wir mal, das ist jetzt keine längerfristige Geschichte, denn man hat es dann hier im Laufe des Matches schon gesehen, dass sie nicht an die Bestform rangekommen ist. Aber du hast schon gesagt, Krejcikova ist halt perfekterin, zu variieren, Gegnerin zu bewegen, so jemanden in die Fehler hineinzuzwingen. Und das war ja ein Match, das war nie in irgendeiner Form wirklich eng. Das war immer zugunsten von Krejcikova unterwegs und war am Ende ein verdienter und klarer Sieg.
Ja, das war auf jeden Fall ein verdienter und klarer Sieg. Und sie trifft jetzt auf Miyuko Itojima. Die hat ja gestern gegen Olga Danilovic dieses Monster-Match abgeliefert mit 7-6 im dritten Satz. Jelena Ostapenko, das haben wir gestern noch nicht mit drin gehabt, die hat gegen Wang Jiyu gewonnen mit 6-4 und 6-3, trifft jetzt auf Taylor Townsend. Die hat gegen Antonia Rusic gewonnen mit 6-4 und 6-4. Und da habe ich schon das Lächeln in der Stimme. Da freue ich mich jetzt schon drauf auf dieses Match.
Ja, ich fürchte, es wird nicht den allergrößten Court bekommen, aber es wird sicherlich auch sehen so.
Ja, das können wir auf jeden Fall sagen. Daria Kasatkina, die ist in ganz, ganz mieser Form derzeit, hat aber heute gewonnen, die erste Runde gegen Gabriela Ruse mit 7-5 und 6-1. Und die trifft jetzt auf Kamila Rachimova. Wir können noch ein, zwei weitere Matches dann besprechen, zwei Matches auf jeden Fall noch besprechen. Das sind die von Anastasia Pavlyuchenko und von Ludmila Samsonova. Anastasia Pavlyuchenkova, die traf heute in ihrer ersten Runde auf Dajana Jastremska. Und das war ein unglaublich zähes Ringen. 6-7, 7-6, 6-4 am Ende für Pavlyuchenkova, die in etwas mehr als 3 Stunden gewonnen hat. Auch das natürlich auch von Unforced Errors gekennzeichnet. Wir haben wieder sehr schnelle Plätze und auch vor allen Dingen sehr schnelle Außenplätze. Aber Pavlyuchenkova setzt sich durch. Das war ein großer Sieg für sie.
Ja, und nur 3 Punkte mehr, aber eben gewonnen und hatte ja ein sehr gutes Grand Slam, ja. Das können wir festhalten. Auch eine, die jetzt nicht mehr super regelmäßig auf der Tour die größeren Erfolge einfährt, aber ihre ganze Erfahrung reinwirft in die Grand Slam Turniere und da wirklich überzeugt. Wir hatten auch angesprochen in der Auslosungsvorschau, dass das hier wieder im Bereich des Möglichen ist. Und Jastremska war wirklich nicht unbedingt die schlechtere Spielerin, aber Pavlyuchenkova hat halt, wie viele Jahre sind es jetzt? 16, 17 Jahre Erfahrung auf der Tour. Also die hat sie heute mal da reingeworfen.
Ja, sie trifft jetzt auf Viktoria Azarenka. Weiteres Duell von zwei Spielerinnen, die schon ein gehöriges Stückchen der Karriere hinter sich gebracht haben. Azarenka hat gegen Hina Inoue gewonnen mit 7-6 und 6-4. Jessica Pegula in der letzten Nacht 6-0, 6-4 gegen Maya Sherif. Das war nur im zweiten Satz etwas interessant. Jasmine Paolini hat gegen Destiny Ayeva gewonnen mit 6-2 und 7-6. Haben wir noch ein Ergebnis? Ja, Ludmila Samsonova, die hat gegen Yu Yuan gewonnen. 2-6, 6-4, 6-4. Hat sich auch schwer getan. Sie sollte eigentlich auf diesen schnellen Plätzen gut klarkommen, aber das war heute ein Kampf.
Ja, ersten Satz verloren, dann ging im zweiten und dritten die Prozente hoch, ist auch wichtig, Yuan ist eine gute Return-Spielerin und dann hat sie es noch über die Ziellinie bekommen, auch sie, bisschen wie Veronika Kudermetova, keine, die bei Grand-Slam-Turnieren regelmäßig überzeugen kann und jetzt aber dann das gute Resultat in Wimbledon hatte und vielleicht kann sie das nutzen, um bei Grand-Slams Konstanz zu finden. Eigentlich ist sie eine, die häufiger um Viertel- und Halbfinals mitspielen sollte.
Priscilla Hahn aus Australien hat noch gegen Leolia Jean-Jean gewonnen mit 6-3-7-5. Und Julia Putintseva ist auch eine Runde weiter. Putintseva auch im Moment mit gruseliger Form. 6-4-7-6 gegen Elisabetta Cocciaretto, hatte nach dem ersten Satz mit 1-4 noch zurückgelegen. Und dann hat sie allerdings ihr besseres Tennis gespielt. Ja, das sind die Ergebnisse von jetzt. Ich habe jetzt gleich wieder die Nachtschicht bei Sport Europe TV und werde mich um die Matches von Carolina Muchova gegen Venus Williams kümmern und dann Riley Opelka gegen Carlos Alcaraz kommentieren und dann werde ich in einer Kurzform dann auch noch auf die Ergebnisse von Jan-Lennard Struff und Tatjana Maria eingehen und darüber sprechen wir dann. Sprechen wir morgen?
Nee, übermorgen.
Übermorgen sprechen wir. Dann morgen gibt es keinen Podcast, dann übermorgen wieder. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen, was es dann hier gegeben hat. Danke Philipp und wir hören uns übermorgen. In der Nacht hat es noch ein paar wirklich interessante Ergebnisse gegeben und ich ratter sie jetzt mal so ein bisschen runter. Jan-Lennard Struff ist in 4 Sätzen in die zweite Runde eingezogen und das ist ein richtig gutes Ergebnis für den Warsteiner. Er hat sich heute durchgesetzt in 4 Sätzen gegen Mackenzie McDonald und das war gar nicht so einfach. Der erste Satz ging noch mit 6-3 an Mackenzie McDonald, aber Struff spielte sich immer besser rein. Vor allen Dingen bei eigenem Aufschlag konnte er Mackenzie McDonald immer wieder unter Druck setzen. Der ließ dann so ein bisschen mit den Kräften nach im Laufe des Matches und am Ende gewann Struff dann wirklich sehr, sehr verdient. Mit 3-6, 7-6, 6-3 und 6-3 trifft jetzt auf Holger Rune. Tatjana Maria ist ausgeschieden. Sie verlor in 2 Sätzen, in klaren 2 Sätzen gegen Maria Sakkari. Da hatte sie wenig Chancen. In der Night Session hat Carlos Alcaraz gegen Riley Opelka gewonnen. 6-4, 7-5, 6-4. Vor allen Dingen der Return von Carlos Alcaraz überzeugte heute hervorragend und im ersten Satz gab er bei eigenem Aufschlag keinen einzigen Punkt ab. Auch das ist natürlich so eine Geschichte, die richtig, richtig gut gelaufen ist für den Spanier. In der Night Session vorher, da hatte Carolina Muchova mit der 45-jährigen Venus Williams enorme Probleme. Der erste Satz, da hatte man noch gedacht, oh, das wird eine peinliche Nummer für Venus Williams. Muchova führte mit 2-0, 40-0 bei Aufschlag von Williams und dann aber spielte die sich immer besser rein. Der erste Satz ging noch mit 6-3 an Muchova, aber der zweite Satz, dort spielte Venus Williams Vintage Williams Style. Hohe Aufschlagquote, über 75%, viele lange Rallyes, die sie gewinnen konnte und sie konnte Muchova immer wieder unter Druck setzen. Der zweite Satz ging mit 6-2 an Venus Williams und der dritte Satz dann aber wieder mit 6-1 an Muchova und Venus Williams. Vielleicht hat auch sie ihr letztes Match auf der Profitour gespielt. Das war das erste Match. Haben wir noch Ergebnisse aus dieser Nacht? Ich glaube, ja, Andrei Rublev hat in 3 Sätzen gewonnen gegen Dino Prismic, Karen Khachanov in 4 Sätzen sich durchgesetzt gegen Nisha Spassovaretti und Mira Andreeva hat einen starken ersten Auftritt hingelegt, in 2 Sätzen 6-0, 6-1 gegen Alicia Parks gewonnen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, ihr möchtet das gerne finanziell unterstützen, könnt ihr das gerne tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Morgen gibt es keinen neuen Podcast. Den nächsten Podcast gibt es dann zum Anfang der zweiten Runde. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.